Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und heute ist Mittwoch, der 20. Oktober.
Wenn wir mal auf die Autobahnen schauen und die Grünen in der nächsten Bundesregierung dabei sind, gibt es dann ein Tempolimit?
Ja.
Wo liegt das dann?
Bei 130 auf den Autobahnen. Also das ist sozusagen wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen mit dabei sind, und geht ja auch schnell.
Sagte Robert Habeck, grüner Co-Chef im letzten Jahr auf der Pioneer One im Gespräch mit meinem Kollegen Gordon Ripinski. Aber aus dieser Ankündigung wird wohl nichts werden. Denn im berühmten Sondierungspapier, das ja Grundlage für alle weiteren Verhandlungen einer möglichen Ampelkoalition ist, ist die Absage an ein generelles Tempolimit enthalten. Der alte Spruch des ADAC aus den 70er Jahren, freie Fahrt für freie Bürger, den hat nun die selbsternannte Autofahrerpartei FDP in den Verhandlungen durchgesetzt. Und sie weist dabei ja auch viele Deutsche hinter sich. Die Deutschen wollen zwar was gegen den Klimawandel tun, natürlich. Und der Umweltschutz ist wirklich, wirklich wichtig geworden, klar. Aber auf der Autobahn doch bitte nicht. Da wird das Gaspedal ordentlich runtergedrückt. Das ist den Deutschen dann doch irgendwie heilig. Noch. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident mit dem Hang zum realistischen Blick auf die Menschen, hat es jetzt ziemlich gut zusammengefasst. Was dem Ami seine Waffe ist, ist dem Deutschen das Rasen. Aha. Ja, es gibt wohl tatsächlich Dinge, von denen wollen wir einfach nicht lassen, egal wie sinnvoll sie eigentlich sind. Das Rasen auf der Autobahn ist ja nur ein Beispiel für diese teutonischen Traditionen. Ein anderes deutsches Unikum, unverrückbar und in Stein gemeißelt ins deutsche Kollektivverhalten, ist zum Beispiel die berühmte Sonntagsruhe. Sonntags bleibt der Laden zu und die Familie bitte zu Hause.
Ich freue mich, dass wieder Sonntag ist. Das ist ein Tag so recht für mich gemacht. Ich hoffe nur, dass du im Wilden bist. Der Sonntag gilt bei mir bis Mitternacht.
Einst aus religiösen Gründen eingeführt, hat sich dies bis heute im Grundsatz zumindest gehalten. Man darf natürlich dem amerikanischen Online-Giganten Amazon auch sonntags kräftig Umsatz verschaffen, aber im örtlichen Geschäft einkaufen bitte nicht. Arbeitnehmerausbeutung, Sonntagsruhe. Selbst Menschen, die Kirchen eigentlich nur dann von innen sehen, wenn ihnen der Reiseführer beim Städtetrip diesen Blick in den Dom dringend empfohlen hat, diese Menschen predigen plötzlich die Tradition der Sonntagsruhe. Wer mal in den USA oder in Großbritannien oder selbst im göttlichen Italien sonntags einkaufen gegangen ist, der merkt, dass das eigentlich kein Fall für den UN-Menschenrechtsgerichtshof ist, sondern ziemlich praktisch. Noch ein Beispiel für typisch deutsch, aber sinnlos? Diese schlimme Angewohnheit, den Nachwuchs zu quälen etwa. Die Tatsache also, dass in Deutschland der Schulunterricht morgen schon um 8 Uhr beginnt, bei meinen Kindern derzeit übrigens um 7.40 Uhr, soll wohl dem alten Sprichwort genügen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber Menschenkinder sind keine Vögel und Würmer fangen sie auch nicht. Trotzdem sitzen morgens seit Jahr und Tag Millionen Penäler im Trancezustand im Unterricht. Entgegen übrigens sämtlicher wissenschaftlicher Logik. Warum hören wir eigentlich bei Corona auf die Wissenschaftler, aber nicht beim frühen Schulbeginn? Dr. Eva Winnebeck ist Biologin und sie erklärt hier im WDR, warum 8 Uhr wirklich keine gute Lernzeit ist.
Also was wir genau wissen, das passiert, dass ab der Pubertät die Schlafzeiten der Jugendlichen graduell immer später werden. Bis sie ungefähr so 20, 22 sind und dann kippt das wieder. Dann wird man langsam, ganz langsam im Laufe seines Lebens wieder früher von seinen Schlafzeiten. Und dadurch, dass die Jugendlichen aber morgens früh aufstehen müssen, sie gehen spät ins Bett, müssen morgens früh aufstehen, entsteht ein absoluter Schlafmangel.
Fazit: Ob Tempolimit, Sonntagsruhe oder Schulbeginn um 8, manche deutsche Tradition übersteht eben jede Vernunft. Oder wie heißt ein altes deutsches Sprichwort, ebenfalls übrigens unverbrüchlich: Es gibt zwei Arten von Kühen. Die einen sind heilig, die anderen werden gemolken. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Hüter ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und einer der führenden Ökonomen in diesem Land. Er rechnet mit weiter steigenden Energiepreisen und er sagt uns, was die Politik dagegen tun könnte.
Also wir laufen in spannende Zeiten rein, wo die Inflation nicht mehr ein monetäres Phänomen ist.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt die Rallye des Bitcoin an der Wall Street. Wir sprechen über das künftige Büro von Altkanzlerin Angela Merkel und wir wundern uns über den geringen Widerstand der Deutschen gegen eine Cannabis-Freigabe und das ausgerechnet am 50. Geburtstag eines der größten Kiffers der Popkultur, Snoop Doggy Dogg. Der Mittelstand ist alarmiert und warnt vor einer veritablen Wirtschaftskrise. Und die künftigen Ampelkoalitionäre müssen sich wohl schon gleich vor ihrem Amtsantritt mit einem handfesten Wirtschaftsproblem auseinandersetzen. Mit den Rekordenergiepreisen. Was sind aber die Gründe für diese Preisrallye und welche Maßnahmen kann die Politik eigentlich entwickeln, um schnell, aber auch wirksam gegenzusteuern? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Einen schönen guten Morgen, Professor Michael Hüter.
Herr Brücker, guten Morgen.
Herr Hüter, Sie kommen gerade aus dem Urlaub, richtig? Wollen Sie eigentlich freiwillig schon wieder über Inflation und Energiepreise reden?
Naja gut, also auch in Italien merkt man, dass nach der Pandemie die Preise irgendwo hinwachsen, ja.
Die Toskana war teuer?
Naja, aber es ist schon so, dass Italien nicht mehr ganz billig ist und dass natürlich die internationalen Effekte auch in Italien zu spüren sind.
Also da sind wir ja direkt schon beim Thema, die Preise galoppieren. Heute an diesem Mittwoch soll es im Bundeskabinett nochmal mit der noch Bundesregierung um die Energiepreise gehen, die auf einem Rekordlevel sind. Und selbst der FDP-Chef Christian Lindner sieht jetzt dringenden Handlungsbedarf. Was ist die Ursache für diese Preisentwicklung? Und wenn sie so ist, wie sie ist, gibt es überhaupt politischen Handlungsbedarf?
Also was wir erleben, ist ja ein enormer Swing, wenn wir noch mal daran erinnern, dass wir vor gut einem Jahr, ein Vierteljahr in der Pandemie auf einmal negative Ölpreise hatten, gibt es jetzt eine Dynamik, die an vielen, vielen Stellen Vorleistungspreise verteuert und insbesondere bei der Energie erheblich zuschlägt und wir deshalb diese Niveaus erreichen. Wenn man sich anschaut, ob das nun wirklich an den Produktionsengpässen lief, eigentlich können wir das nicht wirklich erkennen. Die Volkswirtschaft ist ja heute nicht auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Und wir haben auch keinen Einbruch in der Produktion, wir haben auch keine Kriegssituation. Wir haben höchstens Logistikprobleme, weil bestimmte Liefersysteme, Frachtraten oder Schiffe nicht verfügbar sind. Also insofern fragt man sich ja schon ein bisschen, was ist der eigentliche Treiber dahinter?
Politische Gründe?
Na gut, politisch ist es ja gewollt, dass der über den CO2-Preis alle fossilen Energieträger und der Verbrauch von fossilen Energieträgern teurer wird. Das ist richtig, denn wir müssen ja aus dem fossilen Zeitalter raus. Das heißt aber nichts anderes, als dass das auch nicht nur hier und heute, sondern in den nächsten Jahrzehnten permanent wir einen Preisdruck erleben werden, weil der CO2-Preis oder der Preis für die CO2-Verschmutzungsrechte oder Emissionsrechte ja ansteigen wird, weil die Mengen abnehmen. Und deswegen müssen wir darauf reagieren. Und wir reagieren dann darauf, wenn die Preise steigen. Also insofern ist ja das, was jetzt läuft, auch etwas, was Politik und auch Gesellschaft im Grunde will.
Aber wir haben auch eine politische Logik, die dort heißt, die Russen machen uns gerade das Gas so teuer und das sei der Haupttreiber der Energiepreisinflation.
Ja, aber auch das trägt ja natürlich nicht weit. Also ich meine, wenn man dann hinterherläuft, was weiß ich, ein bisschen die Steuer an der Tanksäule spürbaren Steuern absenkt, wird das ja nicht dauerhaft sozusagen das Problem lösen. Wir werden sie auch dann nicht wieder erhöhen, wenn der Benzinpreis niedrig ist. Also insofern ist ja das die Frage, ob der Eingriff in die Preisbildung überhaupt der richtige Ansatz ist oder ob wir nicht fragen müssen, auch über den Tag hinaus, wie wir die Verteuerung von Energie, von fossiler Energie kompensieren. Und da gibt es ja Diskussionen dazu. Das betrifft ja das Wohnen über das Wohngeld, betrifft aber natürlich auch die Mobilität. Ob das nun Energiegeld sein muss oder ob man das im Steuersystem über die Werbungskosten abbildet, in irgendeiner Weise wird man das machen müssen, denn sonst haben wir ein Gelbwestenproblem, wie es die Franzosen schon erlebt haben.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, es ist ja politisch gewünscht, dass der CO2-Preis steigt und damit müssen wir eigentlich mit einer auch steigenden Preisentwicklung, einer Inflation rechnen, richtig?
Ja, das ist der eigentlich spannende Punkt, wenn man etwas über die kurze Frist und die vielen Verzerrungen, die wir im Augenblick aufgrund von Lieferengpässen unterschiedlichster Ursachenkomplexe ja haben, nachdenken muss. Denn der CO2-Preis ist ja in der Breite wirksam. 80% der Energieversorgung ist fossil basiert. Das heißt, es ist im Grunde wie eine Ölpreiskrise. Als der Ölpreis verteuert wurde und sich verknappte, jetzt verknappen sich die CO2-Emissionsmengen von Jahr zu Jahr. Entsprechend steigt der Preis, bis wir irgendwann uns so klimaneutral aufgestellt haben, dass es irrelevant ist. Aber in dieser Übergangsphase werden wir letztlich Inflationsimpulse haben, und zwar solche, die, weil sie politisch induziert und gewollt sind, von der Notenbank auch hinzunehmen sind. Denn würde sie dagegen agieren, wäre der Preis eine Rezession. Das ist aber nicht, was wir wollen, sondern wir wollen ja wirtschaftlich dynamisch bleiben, um die Dinge auch gestalten zu können, investieren zu können und aus diesen Investitionen die Anpassung des Kapitalstocks zu organisieren. Also wir laufen in spannende Zeiten rein, wo die Inflation nicht mehr ein monetäres Phänomen ist.
Wenn das stimmt, dass die Geldpolitik die Inflation im Grunde der aus der Hand genommen wird, dann habe ich doch zugleich das Finanzierungsproblem, das jetzt im Grunde Kern der Sondierungsverhandler ist, nämlich die Zinsen sind so billig, wir investieren massiv und nehmen neue Schulden auf.
Ja, und das ist wiederum auch ein interessanter Punkt, wenn man es mal einordnet, historisch mit dem Ölpreiskrisen der frühen 70er Jahre, 73, 74, war ja die Antwort der Wirtschaftspolitik große Defizitprogramme, defizitgetragene, aber Nachfrageprogramme, die letztlich dazu führten, dass man ein Angebotsproblem, nämlich die Verteuerung von Öl, mit dem falschen Instrument der Nachfragepolitik adressierte, mit dem Folgen noch weiteren Inflationsdruck, und das hat die Lohnpolitik auf den Pfad gebracht und so weiter. Was wir heute ja sehen ist, wir haben ein Angebotsproblem. Wir müssen unseren Produktionsapparat umbauen, damit wir klimaneutral produzieren, aber auch der Konsum klimaneutral ist. Und der Konsument muss es auch in den Preisen spüren. Aber der Umbau des Produktionsapparates bedarf jetzt keiner Nachfrageprogramme, sondern Investitionsprogramme. Das heißt also, der Staat kann sich günstig verschulden. Er sollte es auch tun, denn wir müssen ja schnell die Dinge bewegen. Es ist ja nicht damit getan, dass es so weitergeht wie in den letzten 16 Jahren, wo es egal war, was irgendwie wann wie passierte, sondern die Dinge pressieren. Wir können alle Verzögerung führt zur Verteuerung der weiteren Maßnahmen mit Blick auf die Klimaneutralität. Also müssen wir jetzt investieren, und der Staat hat eine Vorleistungsfunktion, damit die vielen, vielen privaten Investitionen in Gang kommen. Dafür brauchen wir jetzt also eine gute, kluge Finanzierung.
Das heißt, ein 500 Milliarden Euro Investitionsprogramm, eine echte Bazooka, wie es jetzt Rote und Grüne zumindest vorschlagen, trifft auf die Zustimmung des ordoliberalen Ökonomen Michael Hüter.
Ja, das ist gute Angebotspolitik. Ich habe mir ja das Klimaproblem nicht ausgedacht, sondern wir wollen den Produktionsapparat umbauen. Das hat viele Voraussetzungen im Energienetz, im Verkehrsnetz, im digitalen Netz, in der Frage der öffentlichen Infrastruktur im weitesten Sinne und der Anpassungsfähigkeit letztlich der Menschen in diesem System. Und die investiven Dinge müssen wir schnell tun. Und seit wann ist es ordnungspolitisch verdächtig, Investitionen, gut begründete und gerechnete Investitionen mit Krediten, öffentlichen Krediten auch zu finanzieren, zumal dann, wenn das Zinsniveau unter der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts liegt, also wir gar keine Zukunftslast für sich genommen aus der öffentlichen Kreditaufnahme begründen. Wir bräuchten doch nicht mal wirklich große produktive Investitionen, aber sie werden produktiv sein, weil es natürlich um eine Umstellung geht. Das ist ja, wie alle, wie ich will auch zu Recht sagen, eines der größten historisch gesehen Strukturwandelprogramme, die es je gab. Denn wir steigen aus einer 200-jährigen Geschichte fossiler Energieproduktion und damit auch Basis eines wirtschaftlichen Aufschwungs aus.
Die Herausforderung teile ich, Herr Hüter, aber ich habe doch mal gelernt, dass auch gute Schulden und günstige Schulden irgendwann zurückgezahlt werden müssen, und an der Kölner Wirtschaftsfakultät eigentlich auch gelernt, dass Schuldenpolitik per se nicht zwingend solide Finanzpolitik bedeutet für die nachkommenden Generationen.
Es kommt immer darauf an, was man damit macht. Das ist sicherlich richtig. Und insofern würde ich auch völlig zustimmen, wenn in dem vorliegenden Sondierungspapier angeleuchtet wird, dass man die bestehenden Ausgaben und Aufgaben kritisch prüft, dass man klimaschädliche Subventionen abschafft, dass man auch sonst mal kritisch durchschaut, wie zielführend sind eigentlich die öffentlichen Ausgaben. Alles gar völlig unstrittig. Aber wenn ich dann die Wahl hätte, ob ich in einer Kombination von Kreditfinanzierung öffentlicher Infrastrukturinvestitionen plus Steuersenkung nach vorne gehe oder alles aus Steuermitteln finanziere, dann wäre für mich doch der Weg der Wahl einer Kreditfinanzierung plus Steuersenkung. Denn beides erhöht die Wettbewerbsfähigkeit, steigert unsere Leistungsfähigkeit und damit verkürzt es den Weg für den Umbau.
Ja, meine Skepsis bezieht sich eher darauf, warum eigentlich der Staat kluge Investitionen tätigen soll und woher plötzlich unser Optimismus kommt, dass der Staat, der das Steuerzahlergeld verwaltet, kluge und richtige Investitionen tätigt, wenn das Risiko ihn direkt gar nicht trifft, so es bei mir bei privaten Investitionen der Fall ist.
Ja, aber bei Infrastruktur merken wir ja, dass es ohne eine öffentliche zumindest Begleitung, Unterstützung oder Risikoübernahme nicht funktioniert. Kein Atomkraftwerk wird gebaut, ohne dass der Staat die Risiken übernimmt. Kein Infrastrukturnetz entsteht, ohne dass der Staat nicht letztlich eine Art Ausfallbürgschaft übernimmt, weil es hier mit öffentlichen Gütern zu tun haben. Und bei öffentlichen Gütern haben wir es halt mit sinkenden Durchschnittskosten zu tun, sodass ich eigentlich auch keinen Preis fordern kann und auch der Ausschluss von Nutzern nicht wirklich effizient ist. Und dann ist man bei einer guten Begründung für diese Art von öffentlicher Finanzierung. Es geht ja nicht darum, jetzt den Staat insgesamt anders zu finanzieren, sondern mir geht es halt auch darum, klarzumachen, wir müssen investieren, wir müssen privat investieren. Das sind 90% des gesamten Investitionsvolumens, keine Frage. Aber die Enabler-Funktion der Netzwerkinfrastrukturen ist doch evident. Wir sehen es ja, was bei uns der Mangel an digitaler Infrastruktur auch in der Digitalisierung der Wirtschaft für Folgen hat, weil sie einfach nicht stattfinden kann. Und das ist eine Vorleistung, die ist nun mal ein öffentliches Gut.
Einverstanden, die Defizite sind klar und trotzdem verwundert es mich immer wieder, dass Marcel Fratscher und Michael Hüter jetzt beste ökonomische Freunde geworden sind.
Naja, also da gibt es ja noch mehr Freundschaften, aber insofern, mein Punkt ist immer, wenn man vernünftig von der Sache argumentiert, ist es nicht die Frage, wo man herkommt, sondern wo landet man mit dem Argument, und dann stellt man fest, dass es da Schnittmengen gibt. Die haben wir an manchen Stellen, die haben mich auch an manchen Stellen mit anderen, und bei anderen Themen hat man sie wieder nicht. Es gibt im Augenblick aber einen sehr weitreichenden Konsens oder doch Einsicht, dass es diesen Investitionsbedarf gibt, dass der auch schnell, ich glaube, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, wir haben keine Zeit aufzuschieben und irgendwas zu verschludern, wie das jetzt gerne mal passiert ist. Ich meine, es hat ja in der Merkel-Ära niemals wirklich interessiert, ob von den Vorgaben und Plänen und Versprechen der Politik irgendwas umgesetzt wurde. Das ist ja eher nachrangig gewesen. Das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, denn sonst wird es noch viel teurer. Das müssen wir jetzt tun. Und dann ist die Frage, was ist eine kluge Finanzierung? Da ist aber auch Clemens Fuß nicht weit entfernt. Und in der letzten Kolumne von Fratscher und Feld liegen die beiden jetzt, wenn man das mal so zwischen den Zeilen liest, auch nicht mehr auseinander. Also Sie sehen, unter bestimmten Bedingungen kann es auch mal zu solchen Konstellationen kommen.
Herr Hüter, in einem abschließenden Satz. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft sieht positiv, optimistisch, zuversichtlich der Ampel entgegen?
Ja, ich bleibe dafür wirklich optimistisch, weil ein Wechsel auch an der Zeit ist, ein auch etwas anderer Politikstil und damit Dinge gebündelt werden müssen in der Mitte der Gesellschaft. Deswegen ist ja im Grunde die Kombination von Grün und Gelb als Basis dieser Regierung so interessant. Und das ist etwas, was durchaus Fortschritt beschreibt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber wenn das kommt, bin ich durchaus optimistisch.
Vielen Dank, Herr Professor Hüter, und einen schönen Tag in Wiesbaden.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Ja, da fliegt der Bitcoin wieder hoch. Die Hintergründe hat natürlich unsere Börsenreporterin an der New Yorker Wall Street, Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Was sind denn die Gründe für den Sturmlauf des Bitcoins? Gibt es einen konkreten Auslöser?
Ja, es gibt konkrete Auslöser. Auf der einen Seite natürlich der erste Handelstag des ersten Bitcoin-ETFs. Gestern, das ist nämlich das ProShare Bitcoin Strategy ETF. Und das investiert nicht direkt in Bitcoin, sondern in Futures auf Bitcoin. Und das hat einfach insgesamt zu einer guten Stimmung auch bei Bitcoin-Anlegern geführt, weil es eine Art Vertrauensvotum ist, eine Art Blick in die Zukunft, wie es eben um Bitcoin stehen kann in Zukunft. Das war ein Meilenstein für die Branche. Dann gab es noch einen zweiten Grund, nämlich einen sogenannten Whale, also ein Individuum hat offenbar am 6. Oktober schon 1,6 Milliarden Dollar wert an Bitcoin gekauft, und das hat eine Trading-Bewegung ausgelöst auf Binance, auf der Plattform. Und da gibt es abnormal hohe Trading-Levels, und auch das hat dazu geführt, dass quasi der Anstoß in diese horrende oder sehr hohe Richtung für den Preis stattgefunden hat.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Angela Merkel aller Voraussicht nach nicht Rekordkanzlerin werden wird. Dadurch, dass morgen schon die Koalitionsverhandlungen beginnen sollen, könnte Olaf Scholz doch noch vor dem 17. Dezember Bundeskanzler werden und damit der Kanzlerin ihren Erfolg nehmen, länger im Amt zu sein als Helmut Kohl. Aber Angela Merkel muss ja gar nicht traurig sein, denn sie bekommt immerhin als dann Altkanzlerin das frühere Büro von Helmut Kohl. Adresse unter den Linden 71. Repräsentative Lage, Nähe zum Brandenburger Tor, Blick auf die russische Botschaft. 4 Zimmer, 4. Stock. Und angeblich soll dieses Büro in ganz dunkler Vorzeit sogar noch eine andere Staatsfrau genutzt haben. Margot Honecker. So oder so, dieses Büro muss sicherlich im Winter nicht beheizt werden. Denn es umhüllt einen ja ständig, der Mantel der Geschichte.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass einer der größten Hip-Hop-Stars und der wohl bekannteste Kiffer der Popkultur heute 50 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch, Snoop Doggy Dogg. Hold up. All my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode, hey. Der Altmeister des souligen Raps dürfte darauf sicherlich irgendwo auf dieser Welt eine Tüte kreisen lassen. Und könnte dies vielleicht bald sogar ganz legal auch in Deutschland tun. Smoke weed every day. Denn die Ampelkoalitionäre sind für eine Cannabis-Legalisierung. Und die drei Parteien scheinen damit übrigens auch die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung zu treffen. Denn eine aktuelle Forsa-Umfrage hat ergeben, dass nur 7% der Bevölkerung gegen ein Verbot von Cannabis sind. Trotz der Warnungen der Experten vor der Einstiegsdroge, trotz der Negativvorbilder wie die Niederlande. Denn das Land wurde von der vermeintlich harmlosen Kiffernation in Wahrheit längst zum Hort der internationalen Drogenmafia mit all den Negativerscheinungen. Egal, über 50% der Befragten sind für die Erlaubnis von Cannabis als Arzneimittel und immerhin ein Drittel fordern sogar die komplette Freigabe. Wenn die Legalisierung also kommt, dann können wir das B in BRD direkt ersetzen und aus der Bundesrepublik die bekiffte Republik Deutschland machen. Und die Nationalhymne können wir dann auch gleich noch ändern. Ich wünsche Ihnen einen sehr entspannten Start in diesen neuen Tag. Bis morgen, Ihr Michael Bröker. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high, because I got high.
Go to the next, go to the next, go to the next.
I was gonna go to court, yeah, before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high.
No, you wasn't.
They took my whole paycheck, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high, because I got high, because I got high. La da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic, and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna make love to you, but then I got high.
I'm serious.
I was gonna eat your. To. Oh.